Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auweddischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Hausegarage.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute spreche ich mit dem Kurt Pelda, kurz vor seiner 5. Reise als Kriegsreporter in die Ukraine. Mit ihm unterhaltet sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Wir sind nur Staub im Wind und nicht mehr. Und vielleicht ist das ein bisschen treffend auf das, was passiert im Moment seit einem guten Jahr in der Ukraine, wo sich alles relativiert hat. Bei mir ist der Kurt Pelda und du gehst jetzt zum 5. Mal in die Ukraine. Und kannst du mir ein bisschen erzählen, was sind so die Vorbereitungen, Kurt?
Es geht vor allem ums Auto. Das muss fit gemacht werden, muss Pneu haben, die im Schlamm auch noch ein bisschen, mit dem man fahren kann. Es ist ja jetzt die Schlammsaison und Autos bleiben stecken. Also sehr viel geht um halt, dass das Gefährt und
was ist das für ein Auto? Ein Jeep oder was?
Ein Dodge, ein alter amerikanischer Geländewagen.
Woher hast du den bekommen?
Online, also auf einer Plattform für.
Ah, du hast das gekauft?
Ja, also die werden einem jetzt nachgeschossen, oder? Weil die sind alt und nicht elektronisch und brauchen einen Haufen Most. Aber das ist es wert, weil die sind nicht umzubringen. Oder? Die haben einen starken Motor und das ist in der Ukraine und im Gelände eben schon noch etwas wichtig.
Okay, aber du bringst das dann an und lässt es dort, oder was ist der Plan?
Nein, das ist meine, aber ich habe einen Anhänger und wir tun dort einen zweiten Geländewagen drauf und einen dritte ist in Rumänien, wartet auf uns. Und dann hat noch ein Leser von unseren Veröffentlichungen hat einen Mercedes-Kombi uns geschenkt. Und der kommt jetzt auch mit in die Ukraine. Okay, also wir bringen drei gespendete Autos und also Minsk, das mit dem fahre ich wieder zurück.
Okay, und wie viele Leute gehen dann, wenn du sagst, uns?
Wir sind jetzt im Moment drei und wir müssen dann schauen, vielleicht brauchen wir dann in Rumänien noch einen Fahrer, aber vielleicht geht es auch ohne.
Mhm. Was nimmst du denn für Waren mit, Sachen mit?
Ein Autoklav, also etwas zum Operationsinstrument zu desinfizieren. Schlafsäcke, ja, recht viel Kleider, ein Helm, einfach so, was mir Leute gegeben haben. Und ich muss schon sagen,
aber auch Hilfsgüter nimmst du auch mit?
Ja, eben Kleider. Aber das ist immer so, die Ukrainer brauchen das eigentlich nicht. Es gibt genügend Kleider. Das letzte Mal habe ich so Starlink-Internet-Dinger vom Elon Musk mitgenommen. Aber das ist so ein Theater mit denen. Also, wenn man die in der Schweiz kauft, ist angeblich weltweit einsetzbar. Aber dann blockieren sie es, wenn man in der Ukraine ist, wenn man das in Schweizer Franken hier in der Schweiz zahlt. Also, es ist ein Desaster, wie gewisse Sachen funktionieren. Und dann muss man sich ein bisschen auf das konzentrieren,
was funktioniert. Wer ist das schon? Der Elon?
Ja, ich würde schon meinen.
Also das heisst, du musst es in der Ukraine kaufen, oder was?
Ja, die haben jetzt müssen ein eigenes Abonnement lösen. Und also es ist, man kann mit dieser Firma nicht reden. Es ist einfach ein
ist logisch, auch bei Tesla kann man nicht reden. Also ich weiss es. Tesla ist ein grossartiges Auto. Ich bin einer der ersten 20 in der Schweiz, der eins gekauft hat und so. Aber wenn du Probleme hast, dann hast du Probleme.
Was ich noch muss sagen, das wird jetzt diesmal nicht länger, aber die Stadt St. Gallen hat zwei Feuerwehrautos versprochen. Das,
was? Feuerwehrauto?
Ja, und das ist etwas, was extrem braucht. Und ich habe gerade heute mit den Leuten von Bachmut geredet, mit der Feuerwehr. Also die haben müssen flüchten aus Bachmut. Und die sind natürlich sehr interessiert. Vielleicht können sie wieder mal zurück in ihre Stadt.
Ah ja, und die Feuerwehrauto, wie kommen die in die Ukraine?
Also das ist erst gegen Ende des Jahres, wird es erste frei geben. Und vielleicht mache ich den LKW-Ausweis. Und sonst hat es also auch Leute, die bereit wären, also LKW-Fahrer, die bereit wären, das bis an Grenzen noch so
zu fahren. Okay, also da passieren Sachen, neue Sachen, zukünftige Sachen. Was ist dein Plan jetzt für die Reise?
Ja, zuerst muss ich mal die gespendeten Autos abgeben, dann bin ich auch ein bisschen freier. Und das wird mir dann auch wieder ermöglichen, an zu gewissen Brigaden zu gehen, an der Front, wo die Autos bekommen. Und da muss ich dann noch schauen, in welcher Reihenfolge, aber ich werde sicher in die Nähe von Bachmut gehen. Also im Moment kann
also
man
nicht Bachmut ist rein. Der heisseste Ort überhaupt, jetzt seit Wochen und so. Und den muss der Kurt unbedingt hin.
Ich glaube nicht, dass man mich in die Stadt selber reinlässt, aber ich kenne dort Leute, ich kann dort in der Gegend mich ein bisschen schlau machen, wie jetzt die Situation ist. Aber ich bin nicht sicher, ob die Gegend Offensive von der Ukraine wirklich vor allem bei Bachmut kommen wird.
Man redet ja davon, dass die bis Saporischschja wirken, oder?
Ja, aber man hat auch das letzte Mal habe ich mich reinlegen lassen, gedacht, ich komme bei Cherson im Süden und dann ist sie im Osten gekommen und ich kann mir gut vorstellen, dass die Ukraine wieder so ein Ablenkungsmanöver machen. Mhm. Also in Cherson ist schon eine kleine Offensive gekommen.
Ist ja dann später.
Sie haben es dann an einem anderen Ort gemacht und das, also von dem her, ich fahre halt einfach umeinander.
Also
ich,
du gehst in die Richtung Bachmut, wenn du dann zum ersten Mal nach...
Ich bin nicht sicher, ob ich dort zuerst angegangen. Also ich habe noch im Süden, eben an der Wuhledorf-Front, habe ich Kontakt und ich denke, ich komme eigentlich ein bisschen überall an mittlerweile. Also die Autos sind wirklich ein Türöffner, das spricht sich umeinander. Und ich entscheide anhand von der Situation.
Und wie lange gehst du dort? Was planst du?
Mindestens einen Monat.
Also du gehst jetzt zum fünften Mal. Was erwartest du denn dort, wo vielleicht anders ist als bei der letzten Besuch?
Ja, eben, jetzt ist Ende der Schlammsaison, hängt ein bisschen vom Wetter ab. Und wenn der Boden wieder härter wird, dann wird die Gegenoffensive von der Ukraine kommen mit den neuen Leopard-Panzer.
Die sind aber noch nicht dort, oder?
Doch. Also gewisse sind schon dort.
Ah ja, weißt du das? Ja. Also wie viel denn?
Ja, vielleicht 10 oder 12. Das sind geheime Sachen. Also man sieht natürlich Bilder.
Aber 10 oder 12 kann man nicht entscheiden.
Aber es sind ja nicht nur mit Leoparden. Also es sind dann auch Bradleys, es sind, ich weiß nicht, Marder sind glaube noch nicht dort. Aber das kommt, also vielleicht kommt die Offensive auch erst im Mai oder im Juni. Das wissen wir einfach nicht. Aber ich kann ja nicht einfach jetzt hier warten, bis das kommt, sondern ich gehe jetzt mal an. Und es gibt viele Sachen, auch unabhängig von dieser Offensive, die wichtig wären, darüber zu berichten.
Okay, und du machst das vor allem für CH Media. Wie ist eigentlich das Interesse an dieser Berichterstattung? nach einem Jahr Ukraine. Also ich sehe zum Beispiel bei CNN, die machen tägliche Berichte, immer noch. Eigentlich überraschend, weil die Geschichte entwickelt sich ja gerade in den letzten Monaten eigentlich nicht weiter. Und das ist für Journalisten tödlich. Die machen es trotzdem, versuchen es immer noch. Wie ist es in der Schweiz? Wie empfindest du das Interesse?
Also wir haben ja Regionalzeitungen und es ist doch erstaunlich, dass aus diesen Regionen, also ich kriege sehr, sehr viel Echo, mehrheitlich positiv, aber durchaus auch sehr kritische Wortmeldungen, auch so ein bisschen Propagandazeug zum Teil. Aber also es ist kontrovers, es wird gelesen. Und es ist halt einfach in einem Krieg immer so, es gibt so Phasen, wo scheinbar nichts passiert, weil die eine oder die andere oder beide Seiten etwas vorbereiten. Das ist jetzt im Winter so gesehen, oder die bereiten etwas vor. Ich denke, die russische Offensive ist so ein bisschen am Ende angelangt. Also die Russen haben sich ihre Munition verschossen, ihr Blut vergossen. Und ich glaube, dass in den nächsten Wochen die Initiative wieder zurückkommt an die Ukraine.
Und dann bist du dort vor Ort?
Ja gut, das ist der Plan. Aber im Krieg kann immer alles anders kommen. Oder? Das wissen wir einfach nicht.
Also, wir machen zwischen der Musik. Was ist der nächste Titel gut?
Driver's Seat.
Driver's Seat. Sniffing the Tears. Kurz bevor er zum fünften Mal in die Ukraine geht, vor einem Jahr hast du gesagt, ja, das kann Monate gehen. Nein, es kann ein Jahr gehen oder noch mehr. Und was meinst du jetzt?
Also ich glaube nach wie vor nicht, dass der Krieg in diesem Jahr noch zu Ende geht. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann mal im Sommer oder im Herbst Verhandlungen wird geben, weil ich schon eigentlich erwarte, dass die russische Armee jetzt im Laufe des Sommers in ernsthafte Probleme kommt.
Aber man sagt ja, beide Seiten haben vor allem Munitionsprobleme. Die verschiessen im Moment, habe ich gelesen, 90'000 Stück schwere Munition im Monat. Aber für einen Angriff bräuchte die Ukraine 150'000 oder 170'000. Und die Frage ist da der Nachschub gesichert? Und das ist eine Frage, die, glaube ich, noch keine richtige Antwort gegeben wurde. aufgefallen ist?
Nein, das sind natürlich auch Sachen, die zum Teil geheim sind. Also wir reden davon, dass täglich bis zu 20'000 Granaten von beiden Seiten verschossen werden. Und was ich schon im letzten Sommer selber bemerkt habe, ist, dass der russische Munitionsverbrauch drastisch zurückgegangen ist. Bei den Ukrainern, die haben natürlich auch Munitionsprobleme, aber sie kriegen jetzt zunehmend NATO-Waffen und NATO-Munition ist schon vorhanden und vor allem werden jetzt Produktionskapazitäten massiv ausgeweitet.
Aber das geht nicht so schnell, liest man.
Ja, aber die Amerikaner produzieren auf Hochtouren. Also wir reden immer nur von den paar wenigen Waffenfabriken in Russland, die 24 Stunden, 7-mal in der Woche, also wirklich voll produzieren. Aber das ist im Westen mittlerweile auch so. Und es gibt natürlich auch grosse Vorräte an den westlichen Waffen, also Granaten, zum Beispiel in Südkorea, die sind ja immer eigentlich vorbereitet. Das kommt. Und man muss einfach auch noch mal sagen, die Ukrainer haben auch die Möglichkeit, Präzisionsgranaten zu verschießen, also gelenkte Granaten, und brauchen dadurch viel weniger Munition, um Ziele zu treffen. Also heute zum Beispiel ist ein Video rausgekommen, mit möglicherweise sind das die neuen gelenkten Bomben, die Ukrainer bekommen haben. Das sind also alte Bomben, westliche Bomben, die aber mit Flügeln, mit einem Lenkmechanismus ausgerüstet sind, also relativ günstige Waffen, und die jetzt eingesetzt werden als Präzisionswaffen. Und das ist wirklich etwas, das haben die Ukraine vorher nicht gehabt. Das sind dann wirklich schwere Bomben, die auch die grössten Bunker, also nicht die grössten, aber sehr grosse Bunker zerstören können.
Und vor allem kommen sie jetzt auch noch über Sättige, die weitergehen, bis zu 160 Kilometer.
Das haben die Amerikaner
gesagt, bisher nicht. Sie haben Angst gehabt, das geht dann nach Russland rein. Aber offenbar ist man in Amerika der Meinung, man muss da doch noch ein bisschen mehr machen. Und der ehemalige NATO-Chef Stavridis hat ja gesagt, wir haben zu wenig und zu zögerlich gemacht. Und ich glaube, auch der Lloyd Austin, der neue amerikanische Verteidigungsminister, hat das gecheckt. Und jetzt fahren sie es nochmal richtig auf, oder? Ist das nicht dein Eindruck?
Sie müssen, weil die Russen sind ja nicht blöd. Also sie haben auf die HIMARS-Rakete, eben Reichweite 70, 80 Kilometer, haben sie reagiert, indem sie ihre grossen Munitionslager, Verkehrsknotenpunkte weggenommen haben von der Front, damit sie außer der Reichweite von den Raketen gewesen sind. Und jetzt mit 150, 160 Kilometer Reichweite gibt das immer ein grösseres Problem. Sie müssen ihre grossen Munitionsdepot weiter zurücknehmen.
Also das ist ja zum Teil nach Russland rein.
Ja, je nachdem, wo das ist. Also, es ist immer ein das Problem, solche Waffen dann auf wirklich russischem Territorium einzusetzen. Also, da haben wahrscheinlich die Amerikaner
eben, aber sie müssen um sie schützen. Dort, ja.
Aber im Süden von der Ukraine ist ein breiter Streifen ist von den Russen eingenommen worden. Und das heisst, wenn sie eben den 100, 150 Kilometer hinter der Front ihre Munitionsdepot haben, müssen Lastwagen das dann vorbringen. Und die Russen haben viel zu wenig Lastwagenkapazität. Der Nachschub von den Russen ist auf das Eisenbahnnetz ausgerichtet. Und das wissen natürlich die Ukrainer. Und sie versuchen, das Eisenbahnnetz entweder zu treffen, also das Eisenbahnnetz auf ihrem eigenen Territorium, das jetzt von den Russen benutzt wird. Und das führt dazu, dass sich die Nachschubprobleme der Russen verstärken, weil sie längere Distanz jetzt mit dem Lastwagen zurücklegen
müssen. Aber die Ukraine wollen ja, wie man hört, angreifen. Sie müssen das machen, damit das nicht irgendwie so ein eingefrorener Konflikt wird. Seit Monaten ist da nichts passiert. Aber die Russen haben sich offenbar befestigt, oder? Hinten dran wird das nicht mehr ganz so einfach wie bei Kharkiv.
Ja, das stimmt. Also vor allem im Süden, Richtung Krim, haben sie grosse Befestigungsanlagen gemacht, auch an den Stränden von der Krim. Also die Russen rechnen mit einer Landungsoperation.
Haben denn die Ukrainer Seestreitkräfte?
Nicht wirklich, aber sie haben natürlich schon auch Landungsboote jetzt bekommen. Das sind auch Sachen, da wissen wir nicht genau, was läuft, aber es hat immer wieder auch kleine Landungen gegeben. Aber das ist vielleicht einfach so eine Vorsichtsmaßnahme der Russen. Aber interessant ist natürlich das, was sie nördlich von der Krim gemacht haben, um einen Angriff von der Ukraine, also einen Landangriff, zurückzuschlagen. Und dort haben sie das zum Teil mit ihren alten Karten gemacht, haben General festgelegt, jetzt müssen wir hier einen Graben bauen und hier können Panzer sperren und Minen. Und zum Teil, die Karten sind so ungenau und halt alt, dass sie teilweise die Gräben auf der falschen Seite vom Hügel gemacht haben, also anstatt oben auf der Krete oder vor der Krete die Panzer gräben, damit Panzer nicht über die Krete fahren, haben sie es auf der südlichen Seite angetan, 300, 400 Meter, einfach verkehrt. Und das heisst, dass die Ukrainer hinter dem Hügel können in Deckung gehen und auf die Gräben, die dann draussen drin werden, sie abschiessen. Aber, also man ist ja im Krieg, versucht man immer möglichst oben zu sein. Also das ist ein riesen Bauwerk.
Aber das heisst, die Russen sind immer noch ganz schlecht unterwegs, schlecht organisiert, immer noch technisch hinterherhinkend.
Ja, und es wird halt einfach zentral entschieden, weit weg vom Schlachtfeld. Also eben, wenn man mit Papierkarten heute noch so operiert, dann hat man ein Problem. Aber es ist nicht so, dass allein die Russen das Problem haben, sondern das Denken, dass man alles weit weg von der Front entscheidet und die lokalen Kommandanten müssen dann umsetzen, was weit weg entschieden worden ist, das hat es auch bei der Ukraine und das hat zu starken Spannungen innerhalb der Armee.
Eben, ich habe das am Freitag gelesen in einem Artikel im Tagesanzeiger, dass es da zwei Schulen gibt, eben die alte sowjetische Schule in der Ukraine und die neue westliche und dass die NATO-Doktrin nicht überall sich hat können durchsetzen.
Nein, es sind natürlich vor allem die alten Offiziere, die jetzt natürlich im Generalsrang sind, die haben noch sowjetische Ausbildung gehabt und die wollen das so machen, wie sie das halt gelernt haben. Und ihre jüngeren Offiziere, die wissen, wir sind vorne, wir sehen, wie es ist. Also es muss ja der lokale Kommandant eigentlich entscheiden, wo baut er jetzt den Schützengraben, wo baut er den Bunker, wo tut er seine Panzerwehrwaffen an. Das kann nicht einer entscheiden, der weit weg ist. Also eine Karte, auch eine Satellitenkarte, das ist ja schön und gut, aber wenn man selber dort ist, kann man es einfach besser entscheiden.
Aber Zelensky hat doch ziemlich viel Wechsel gemacht. Und ich glaube, eben der oberste Stabschef oder Kriegsminister, ich weiß nicht, was sein Rang ist, der ist, glaube ich, 49, ist nicht so ein alter.
Nein, er ist auch sehr beliebt. Aber die Kritik jetzt vor allem bei den Leuten in Bachmut ist vor allem am Heereschef, am Sirski. Dem werfen jüngere Offiziere wirklich zum Teil Unfähigkeit vor. Und
also, was sagen Sie denn? Was ist denn Kritik? Weil es ist ja die offenbar der Streit, soll man Bachmut halten oder soll man sich zurückziehen? Was ist besser langfristig, dass man kurzfristig dort noch möglichst viele russische Söldner tötet und damit aber auch eigene Leute riskiert, zum Teil gut ausgebildete Truppen? Oder sollte man da sich zurückziehen und sich dann wirklich auf die nächste Offensive konzentrieren?
Was richtig oder falsch ist, können wir ja nicht entscheiden, hier aus 2,5
Aber das ist der Streit, der dort ist.
Aber es ist, also zum Beispiel, was mir Junge erzählt haben, die in Bachmut oder Umgebung stationiert gewesen sind oder immer noch sind, dass der General Sirski halt einfach, wenn es schlecht gegangen ist, einfach noch mehr Truppen nach Bachmut geschickt hat, die in die Gräben hinein hat und die sind dann quasi das Opfer von der russischen Artillerie geworden. Und das sei falsch, haben die jungen Leute gesagt. Man hätte die müssen umgehen und sie in der Flanke an, also so, wie man es im Krieg eigentlich macht. Jetzt ist es aber so, wenn die ukrainischen Generäle recht haben, dass sie halt auf jeden ukrainischen Soldat, den sie in Bachmut verlieren, 5 russische Wagner-Söldner töten, dann ist das vielleicht, ich meine, das klingt jetzt zynisch, aber ist das vielleicht ein guter Deal für die Ukrainer?
Langfristig?
Das muss man den Ukrainern also zugute halten. Es geht ihnen um die Vernichtung von dieser Wagner-Truppe. Weil das ist die einzige Truppe, die gut geführt ist.
Aber kannst du mir das erklären? Nein, ich komme da nicht recht, oder? Das sind ja offenbar Gefangene, die man rausgeholt hat. Also ich meine, es ist ja zynisch, dass man das überhaupt macht in einem Land, dass man sagt, du kannst jetzt ab Front gehen, bist vielleicht ein Mörder, vielleicht ein Vergewaltiger, kannst ab Front gehen, wenn du 6 Monate überlebst, dann bist du nachher frei. Aber wieso sind denn die so gut ausgebildet, plötzlich?
Die sind nicht besonders gut ausgebildet, aber Wagner ist anders organisiert wie die russische Armee und auch anders als die ukrainische. Die Wagner-Truppe ist ein bisschen nach westlichem Vorbild organisiert. Der lokale Kommandant entscheidet, wie er seine Waffen, wie er seine Leute einsetzt. Das ist total brutal. Zum Teil schießen sie ihre eigenen Leute in den Rücken. Es gibt Videos, wo man
das sieht. Das ist im Westen also, nicht üblich.
Ja. Nein, aber die Kommandostruktur ist eine andere. Wagner ist nicht so schwerfällig. Es ist nicht der Prigozhin, der irgendwie hinten, also der Chef von Wagner, der etwas entscheidet, sondern der lässt seine Leute machen und sagt ihnen einfach, das Ziel ist, Bachmut zu erobern. Wie ihr das macht, eure Sache.
Und das ist effizient?
Das ist viel effizienter als das, was die russische Armee macht. Also zur gleichen Zeit, wie die Schlacht von Bachmut ist in Vuhledar, weiter im Süden, ist eine ähnliche Schlacht, aber dort war Wagner nicht involviert. Und die Russen haben grauenhaft auf den Sack bekommen.
Und zwar haben unglaublich viel Panzer und andere Fahrzeuge verloren. Und auch, nicht nur Material, sondern auch Menschen. Was hat sich dort genau abgespielt? Gut.
Also die sind in Minenfeld reingefahren. Und was die Ukrainer gemacht haben, dank der amerikanischen Unterstützung, sie haben gleichzeitig mit Raketen beziehungsweise mit Granaten, haben sie können, kleine Panzerminen hinter den russischen Panzer legen, also drüber schießen, und das verstreut sich dann aus der Luft. Und wie die sich zurückgezogen haben, sind sie plötzlich in Minenfelder reingefahren, die vorher nicht existiert haben. Also vielleicht auch auf ihren Spuren hat es dann plötzlich die kleinen amerikanischen Minen gehabt.
Und die können einen Panzer lahmlegen?
Ja, die sind so gemacht, dass sie Panzerwannen von unten durchschlagen können. Die haben eine Hohlladung drin. Also anders als normale Panzerminen, die einfach eine größere Sprengladung ist.
Aber Minen sind ja generell jetzt ein grosses Thema, vor allem wenn eben die Ukraine angreifen und die muss man ja dann räumen, und da braucht es zum Beispiel Räumungspanzer, um das zu machen. Kannst du ja nicht von Hand machen, da hast du ja keine Zeit und so, ist auch zu gefährlich. Haben die Ukraine die?
Ja, sie haben glaube ich aus dem Westen bekommen, und sie haben natürlich die alten sowjetischen, also die gleichen, die die Russen jetzt auch benutzen, und die sind gut gegen normale Minen, aber gegen die neuen amerikanischen mit dem elektromagnetischen Zünder, also die können auch, wenn sie zwischen den Raupen zu liegen kommen, oder, das Minenräumgerät tut nur vor der Raupe räumen, und die Mine spürt, oh, jetzt ist eine grosse Metallmenge über mir, und jetzt löst sie aus und schlägt dann den Panzer. Und für das braucht es dann halt eben andere Minenräumgeräte. Also das ist,
eben, aber so ein Vorstoss eben von der Panzer kann gar nicht schnell passieren an einem Ort. Wenn sie durchschlagen und durchstechen und so, vielleicht um irgendwie dann doch dort die Front zu zerstören oder zu durchbrechen und dann irgendwie also auf schon mehr zu kommen, das muss dann im Süffeli passieren. Oder was sagst du?
Also so wie ich die Ukraine einschätze, werden sie auch mit amerikanischer Hilfe suchen, wo ist die schwächste Stelle. Und sie werden dort überraschend angegriffen und versuchen dann aus der Bewegung raus, durch den Minengürtel, durch die Stellungen durch. Und man muss sich vorstellen, das sind ja unglaubliche Distanzen. Man kann das nicht alles befestigen. Und
eben hunderte von Kilometern.
Ja, es ist riesenlang. Und bin ich optimistisch, dass die Ukrainer einen Ort finden, wo sie das machen können. Vielleicht gibt es auch mehrere Angriffe diesmal an mehreren Orten.
Vielleicht zuerst einmal angegriffen und dann auf der anderen Seite der Hauptangriff und so, wie man es ja kennt.
Ja gut, das ist auch das, was die Russen häufig machen, so eine Probeattacke, ja. Dann schaut man, wo man durchkommt. Aber die Russen haben bisher ihre Kräfte immer ein bisschen verzettelt, und jetzt in der Kharkiv-Offensive von der Ukraine haben sie einfach mit einem grossen Stoss, mit vielen Panzern, vielen Schützenpanzern, all das alte Material, was sie damals einfach gehabt haben, haben sie das geschafft, und jetzt mit moderneren Sachen und vielleicht eben auch mit ein bisschen Luftunterstützung, mit den Flugzeugen,
die sie bekommen. Jetzt kommen da die ersten aus Polen, und das der erste Anfang ist. Ist das wichtig, hast du das Gefühl, für die nächste Phase?
Das sind alte, uralte Flugzeuge.
Ja, also MiG-29 sind. Die Russen sind nicht viel besser, oder? Die haben die Sukhoi noch.
Aber das Spannende ist, dass die eben mit den westlichen, also amerikanischen Abstandswaffen ausgerüstet werden können, also gegen Radar. Das habe ich selber schon gesehen. Also die können auf 150 Kilometer eine Radarstellung zerstören, also Luftabwehr.
Von also die haben also westliche... Ja. Rakete, ja. In diesen alten MiG.
Haben sie adaptiert. Ah, ja. Das funktioniert. Also, das habe ich selber mal gesehen und gefilmt. Die haben jetzt aber auch Luft-Luft-Lenkwaffen, auch um die 150 km Reichweite. Mit denen können sie die moderneren russischen Kampfflugzeuge abschießen. Und vor allem sind es eben die JDAM, die alte Bomben mit Flügeln ausgerüstet, Lenkmechanismus, GPS gesteuert. Also das könnte natürlich wirklich ein Gamechanger sein, weil das ist dann der 500 Kilo Bombe geflogen.
Eben, aber das lange Pier-Flugzeug natürlich nicht. Die Amerikaner haben ja gesagt, F-16 kommen nicht in Frage, aber das haben sie bei anderen Sachen auch schon gesagt. Die Deutschen ähnlich, also werden wahrscheinlich andere Länder kommen jetzt nach der Polen, bevor die Amerikaner kommen. Oder wie siehst du das?
Wichtig jetzt für die Offensive ist, auch wenn man heute F-16 liefern würde, also bis die einsatzbereit sind, bis ukrainische Mechaniker die warten können, Piloten die fliegen können, das wird sehr, sehr lang dauern. Also das nützt für die Offensive nicht. Darum sind die alten MiG-29 eine echte Verstärkung, wenn sie eben mit diesen westlichen Abstandswaffen ausgerüstet
werden. Und die sind schon ausgerüstet worden in Polen. Die kommen ja von Polen. Und Polen haben das selber schon gemacht.
Genau. Was ich nicht weiss, ist eben die JDAM Lenkwaffen, ob die bereits einsatzbereit sind, aber die jüngsten Videos zeigen, dass die Ukrainer so etwas benutzen. Also haben sie irgendeine technische Lösung gefunden. Da sind die Ukrainer wirklich gut, ihr altes Material zu kombinieren mit westlichen Waffen. Also sie sind extrem kreativ, und sie sind das eben auch, weil jede Einheit selber ein bisschen etwas bastelt und nicht darauf wartet, bis aus Kiew das Papier und die ganzen Anweisungen kommen, wie man das macht, sondern sie probieren aus und sie sehen dann, was funktioniert und was
nicht. Welche Rolle spielt denn eigentlich der Selenskyj jetzt richtig im Kriegsverlauf? Verlauf. Oder? Man weiss zum Beispiel, zum Zweiten Weltkrieg, der Hitler selber, himself, hat entschieden, welche Schlacht man führt und welche nicht, wo man durchgeht. Ist er wahrscheinlich noch vor einem Jahr natürlich militärisch noch überhaupt unbelegt gewesen. Mittlerweile weiss er sehr viel mehr. Welche Rolle spielt er jetzt? Bringt er sich mehr ein? Was meinst du?
Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt, aber die Leute, die ich kenne, sagen alle, dass er von Militär und Krieg nichts versteht. Er ist ein wunderbares Aushängeschild. Er kann den Westen beeinflussen. Er macht einen guten Job für sein Land. Oder das ist seine Aufgabe, Hilfe zu bekommen aus dem Ausland. Das kriegt er. Aber es wäre wahrscheinlich besser, wenn er sich in die militärischen Belange nicht einmischen würde.
Aber also, nimmt er dann auch die richtigen Leute? Kann er dann beurteilen, welches die besten Generäle sind?
Da gehen die Meinungen auseinander. Aber ich meine, der General Saluschny, der Oberkommandierende im Moment, der hat insgesamt, muss man sagen, schon einen guten Job gemacht. Ich meine, also die Ukrainer sind schlecht in den Krieg gestartet, oder? Sind schwach gewesen. Und wenn man die ukrainische Armee jetzt vergleicht und auch ihre Erfolge, dann muss man sagen, doch, Chapeau. Also man kann jetzt nicht sagen, die haben alles falsch gemacht.
Nein, sicher nicht. Ganz sicher nicht. Sie haben die ganze Welt überrascht mit dem, was sie bisher geleistet haben. Also, ich rede auch mit dem Kurt Pelder. Ich kann noch weitere Fragen machen zwischen deinen Musik. Was ist denn erste Titel?
«Because the Night» von der Patti Smith.
Kurt Pelda geht jetzt wieder in die Ukraine. Vor ein paar Monaten war die neue Strategie der Russen, man zerstört die Infrastruktur der Ukrainer, lässt die leiden in diesem langen, kalten Winter. Und auf diese Art und Weise kann man auch die Moral brechen. Hat es funktioniert, Kurt?
Nein, ich war ja im Dezember und Januar dort und ich habe so nie gefroren, die Wohnungen waren warm. Und natürlich hatte es Stromausfälle gehabt, also vor allem in Odessa, das ist wahrscheinlich die Stadt, die am stärksten betroffen
war. Aber warum eigentlich?
wahrscheinlich an einem schlechten Ort vom Netz, das ist ja relativ weit im Südwesten, oder es sind halt dort wirklich Infrastrukturanlagen getroffen worden, wo halt fatal war für die Stadt. Also das ist auch heute, glaube ich, noch so, dass sie immer noch Probleme haben. Aber mittlerweile sind natürlich so viele Generatoren angekommen. Also man kann die auf dem Flohmarkt kaufen, mittlerweile die kleinen, und die grossen sind aus dem Westen, aber auch von asiatischen Ländern geschickt worden, und die überbrücken natürlich einen gewissen Teil von dem Strommangel.
Und wie ist da zum Versorgung von der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln?
Also in den grossen Städten ist das praktisch vergleichbar mit der Situation in der Schweiz. Also Supermärkte sind bestens ausgestattet. Anders ist es in Frontnähe. Dort hat es auch noch Supermärkte, aber die haben natürlich nicht so viel Auswahl. Dort ist es überhaupt schwierig. Also die Leute, die dort überleben, sind häufig ältere Leute.
Wir weil die ja nie hingehen, weil die haben Angst, wenn sie weggehen, ja, dann haben sie nichts mehr.
Ja, aber zum Beispiel jetzt in Bachmut ist es sicher auch so gewesen, dass die Leute, die geblieben sind, mehrheitlich pro-russisch gesehen sind. Und quasi
dann lassen sie sich von den Russen verbomben.
Ja.
Das ist aber auch noch lässig.
Ich habe mit heute genau geredet, oder, die gesagt haben, ja, wir freuen uns, wenn die Russen kommen. Mhm. Das ist eine Minderheit. Oder? In Bachmut hat es 70'000 Leute gehabt. Da sind jetzt am Schluss vielleicht noch 1'000 sind Zivilisten noch dort gewesen. Ich nehme an, dass die mittlerweile auch weggegangen sind, weil jetzt Bachmut ist unmöglich. Oder?
Ist eine Ruinenstadt.
Ja,
ähnlich,
aber das hat jedenfalls nicht funktioniert, die Leute in die Steinzeit zurückzubomben und dann irgendwie zu einem Aufstand quasi die zu animieren gegen den Zelensky und gegen den Krieg, sondern das hat eigentlich mehr noch den Hass von der Ukraine gegen die Russen gestärkt.
Gibt es eigentlich schon klare Zeichen vom Wiederaufbau, wo man Sachen versucht, schon jetzt wieder zu bauen?
Ja, also bei den Brücken und überhaupt Strassen, das ist schon enorm wichtig für den Krieg, aber auch für den Nachschub von zivilen Gütern, für eben, dass die Supermärkte gefüllt sind. Und da sind die Ukrainer wirklich erstaunlich gut. Man sieht sie eigentlich im ganzen Land immer wieder versuchen, sie die Strassen wieder zu reparieren. Da fahren jetzt dann auch ihre Panzer drauf rum und das macht die Strassen kaputt.
Das weiss ich als alter Panzersoldat.
Genau, oder? Und das muss man dann irgendwann mal reparieren. Und auch Brücken, die zerstört worden sind durch den Krieg, da sind sie konstant dran, Eisenbahnlinien. Also das ist der wichtigste Aufbau. Der ist natürlich nur Tempo, kann ja wieder kaputt gemacht werden, aber das funktioniert.
Der Zelensky hat gesagt, das zweite Jahr, wo man nicht richtig aussehen kann, Landwirtschaft ist ganz wichtig, der Ukraine, grosse Teile sind besetzt von den Russen, aber auch andere Teile sind vermint, dass das könnte das Problem geben.
In gewissen Regionen ist das sicher so, aber ich habe gerade im Donbass mit einigen Bauern geredet, also in der letzten Erntesaison, im Herbst, und die haben gesagt, ja natürlich, wir säen hier wieder aus. Es gibt Gebiete, also die direkt an der Front sind, da sieht man, ist es nicht geerntet worden, und da hat es Minen und sehr viele Blindgänger, da kann man natürlich nicht Landwirtschaft betreiben im Moment. Aber das Problem mit den Minen ist eben schon auch, also ich würde jetzt mal vermuten, dass die Mehrheit der Minen von den Ukrainern gelegt worden sind. Die wissen, wo die Minen sind, und ukrainische Minenfelder sind immer gekennzeichnet. Mhm. Also auch mitten in den Weizenfeldern. Also ich habe in der letzten Erntesaison die grossen Erntemaschinen gesehen. Die haben dann schön einen Kreis um das Minenfeld. Das ist angezeichnet gewesen, und dort haben sie natürlich nicht geerntet. Und die haben einfach drumherum abgeerntet, und dann ist einfach ein Teil vom Feld ist halt einfach stehen geblieben, dort wo die Minen sind.
Also sie sind zum Teil wirklich überraschend gut organisiert unter schwierigsten Verhältnissen. Und die allgemeine Stimmung, du bist ja jetzt eben, du gehst diese Jahre wieder, aber du bist ja täglich in Kontakt mit Ukraine. Wie ist die Stimmung gegenüber den Russen, gegenüber dem Krieg, gegenüber dem Zelensky?
Es gibt viele Leute, die Zelensky nach wie vor nicht mögen.
Aus welchen Gründen, mit welchen Argument?
Weil sie zum Beispiel sagen, er hat zu wenig gegen Korruption gemacht. Aber es gibt kaum Leute, die seine Leistung jetzt während dem Krieg kritisieren. Oh, er hat zu wenig Waffen besorgt für uns. Also diesen Vorwurf habe ich jetzt noch nie gehört. Aber es ist natürlich, das Management von dem Krieg ist, der Zelensky ist kein guter Manager. Und
sind zum Teil,
also das höre ich immer wieder, sind keine guten Manager. Und das wird dann zum Teil aufgefangen durch Private, die dann im Hintergrund eben vielleicht die richtigen Entscheidungen fällen. Aber im Volk ist natürlich auch durch die Angriffe auf die Infrastruktur und die Massaker ist der Hass auf die Russen und auf die Leute, die mit den Russen kollaborieren, also ins Unendliche gewachsen.
Man sagt jetzt im Westen an verschiedenen Orten sofort Verhandlungen. Und unser Bundespräsident redet von Kriegsrausch und führt aus, eben muss möglichst schnell verhandeln. Was sagst du da dazu?
Das ist einfach Unsinn. Also vor allem die Sache mit dem Kriegsrausch. Also wer ist denn da genau im Kriegsrausch? Also, der Herr Berset soll doch mal russisches Fernsehen schauen, oder? Was die da alles faseln von Atombomben auf Berlin, auf London und wie sie alles kaputt wollen machen, alles wieder besetzen. Ich meine, das ist ja nicht mehr durch einen Kriegsrausch. Mehr unterstützen, also mehr. Wir im Westen, die Schweiz vielleicht nicht, aber wir im Westen unterstützen die Ukraine, die sich verteidigt. Das ist kein Kriegsrausch, das ist ein völlig legitimes Anliegen. Und was Verhandlungen betrifft, ich meine, gerade kürzlich haben die Russen wieder klar gemacht, dass sie nur verhandeln, wenn die Ukraine ihre Bedingungen akzeptiert. Denazifizierung, Entmilitarisierung, neutraler Status und. Also das, was sie vom ersten Tag vom Krieg gefordert haben, das ist immer noch die Position der Russen. Jetzt gibt es allerdings, ich glaube gestern oder vorgestern im russischen Fernsehen, hat es so Stimmen gegeben, die gesagt haben, ja, aber das ist einfach nicht realistisch. Oder? Wir müssen einfach sehen, wir haben nicht gewonnen und es könnte noch viel schlimmer werden. Und irgendwann mal kommt der Punkt, wo auch in Russland wahrscheinlich die Einsicht grösser wird, wir müssen jetzt ernsthaft verhandeln. Und aber auf diesen Moment warte ich eigentlich.
Ja, aber die Ukraine, die können ja nur verhandeln, indem sie sagen, aber wir wollen unser Land zurück. Also von dem werden sie nicht abweichen, vielleicht mit Ausnahme von der Krim.
Ich glaube, bevor die Offensive kommt von den Ukrainern und bevor man weiss, ob die ein Erfolg oder ein Misserfolg wird, wird keine Seite bereit sein, zu verhandeln, weil das ist absehbar, die Schlacht oder die Schlachten, die jetzt kommen werden. Und wenn das geschlagen ist und, sagen wir jetzt mal, die Russen verlieren.
Zum Beispiel eben, dass ihre Front auseinandergeht, dass sie dort die Krim eigentlich isoliert haben.
Zum Beispiel, also ich kann mir schon vorstellen, dass etwas Ähnliches passieren könnte wie im letzten Herbst bei Kharkiv, dass Teile von der russischen Armee einfach zusammenbrechen. Sie haben wenig Munition oder viel weniger wie am Anfang des Krieges und sie setzen immer ältere Panzer.
Immer ältere?
Ja, sie haben keine neuen. Sie haben keine neuen.
Das heisst also, Russland, wo wir das Gefühl haben, die haben ja im Zweiten Weltkrieg zu Tausenden oder Zehntausenden, haben sie die rausgelassen, das sind sie gar nicht mehr in der Lage.
Also im Zweiten Weltkrieg haben sie das, was die Ukrainer heute von den Amerikanern und von den Engländern bekommen, das Land-Lease, das die Ukrainer jetzt haben, das hat es damals für die Sowjetunion gegeben.
Eben, die Amerikaner, das hat man also, glaube ich, bei uns nicht so recht zur Kenntnis genommen, ohne amerikanische Waffenlieferungen hätten die Russen die Deutschen wahrscheinlich gar nicht können schlagen.
Genau. Und in den Propagandafilmen von der Sowjetunion hat man natürlich nie die amerikanischen Panzer gesehen, die mit dem roten Sowjetstern drauf, sondern man hat natürlich nur die russischen T-34-Panzer gehabt. Und wenn man jetzt schaut, was im Krieg passiert, also T-34, 30er, 40er Jahre, jetzt sind die Russen dabei, ihre T-55 aus den 50er Jahren aus dem Arsenal zu holen und zu modernisieren, zu verbessern, T-62 und die ganz neuen Panzer, wie eben der T-90, also ja, ganz neu, oder T-14, der Armata, von dem sie seit Jahren reden, die sieht man praktisch nicht. Es gibt ein paar wenige T-90, aber der T-14, der angebliche Superpanzer, ist bis jetzt noch nicht auf dem Schlachtfeld erschienen.
Du hast vor kurzem geschrieben, Russland kann diesen Krieg nicht gewinnen. Die russische Armee ist völlig unfähig, einen solchen Krieg zu führen. Da bist du sicher.
Ich glaube, das ja, das zeigt, dass es so ist. Es ist ja nicht so, dass die Ukraine ein wirklich super starker Gegner gewesen wäre. Jetzt hat sich das natürlich verändert, aber am Anfang war es relativ schwach gewesen. Und in dem Moment haben die Russen verpasst. Jetzt ist die Ukraine hochgerüstet. Es könnte noch ein bisschen mehr sein, aber jetzt ist sie stärker, kriegserfahrener. Und die Russen haben sicher auch gelernt, aber sie sind logistisch, organisatorisch und von ihrem militärischen Denken immer noch irgendwie im Hintertreffen. Und sie streiten sich untereinander extrem. Also der Streit zwischen der Wagner-Gruppe und der russischen Armee und dem Verteidigungsminister, der ist ja richtig entbrannt.
Ja, ja, der Chef da, der Prigozhin, hat ja sich beklagt und immer mehr beklagt und ausgerufen und gesagt, wenn wir gehen, dann bricht die ganze Front zusammen. Also so Untergangsszenarien hat er gebracht, in der Hoffnung, dass der Putin wieder mehr Munition liefert, oder?
Es ist auch möglich, dass sie einfach nicht mehr so viel Munition haben. Also es gibt andere Stimmen bei den Russen, die sagen, ja, wir haben alle ein bisschen Probleme mit Munition. Und eigentlich sind sehr viele an die Wagner-Gruppe gegangen, weil sie einfach die einzige erfolgreiche Truppe ist, innerhalb oder außerhalb der russischen Armee. Und ich glaube schon, also wenn Wagner zusammenbricht, dann hat die russische Armee ein riesen Problem.
Machen wir nochmal Musik und reden dann noch über Reporter, Kriegsreporter, Kriegsreporter aus der Schweiz. Was ist der erste Titel?
Mr. Jones for the Counting Crows.
Kurt Beil hat sich selber als aussterbende Gattung bezeichnet mit 58. Was meinst du da damit, Kurt?
Es gibt halt wenige so Selfmade-Kriegsberichterstatter wie ich. Wo, man kann das ja nie lernen. Also man muss eigentlich selber die Erfahrungen sammeln auf den verschiedenen.
Aber warum machen sie es nicht? Die Jungen wollen das nicht mehr.
Also es gibt ein paar wenige Ausnahmen, durchaus. Es gibt Leute, die das machen. Aber ich glaube, es ist eine Tendenz generell im Journalismus, die natürlich auch durch Social Media begünstigt wird, dass man das Gefühl hat, man könne die Welt erklären, indem man vor einem Bildschirm sitzt. Mhm. Und ich wollte nicht sagen, dass das falsch ist, völlig falsch ist. Es ist einfach nur ein Teil vom Journalismus.
Gut, aber du hast einen Fall erzählt von einer intelligenten, jungen Journalistin, die daran gehindert wurde, überhaupt mitzukommen.
Ja, die hat das müssen in ihrer Ferien machen und sogar in der Ferien hat.
Also vom Schweizer Fernsehen, ja, muss man sagen. Ja, ja. Die hat wollen gehen, die hat das gerne mit dir gemacht, weil sie das Gefühl hat, sie muss wirklich vor Ort sein und dann ist was passiert.
Also es ist eigentlich schon seit Jahren ihr Traum gesehen, hat sie mir so erzählt und man hat einfach das Gefühl gehabt, oh, das ist jetzt meine Interpretation, sie ist jung, sie ist eine Frau. Also da ist dann plötzlich Frau nicht mehr ein Vorteil, oder? Für die ältere Herren, die ihre Chefin sind. Und sie hat zwar Bundeswehrkurs gemacht, also sie hat wirklich alles gemacht, was es braucht, damit das SRF einem schickt, aber der Auftrag ist nie gekommen. Dann habe ich sie mitgenommen während ihrer Ferien und sie hat halt einfach Glück gehabt, sie hat wirklich eine gute Geschichte mit heimgebracht und dann haben sie die quasi müssen ins Programm hieven. Und das hat irgendwie dann schon auch den Ausschlag gegeben, dass es jetzt besser aussieht, dass sie vielleicht dann doch noch offiziell im SRF...
Aber man hat sie noch behindert, oder sie hat sogar bei der Spesenentschädigung sie knausert worden.
Ja, das ist so. Aber ich meine, das ist, das ist einfach eine unsägliche Sache, nicht nur beim SRF, auch bei gewissen anderen Medien, wenn es um Spesen rausgeht für solche Reisen, dann knausert man. Dabei ist das ja immer auch eine Frage der Sicherheit. Und bei der Sicherheit kann man doch eigentlich nicht sparen.
Also, aber du sagst generell, es ist kein gutes Zeugnis für den Journalismus, Schweizer Journalismus, was sich da jetzt zur Zeit abspielt.
Ich würde schon sagen, dass es im Schweizer Journalismus sehr viel Bequemlichkeit gibt. Und wenn man andere Länder anschaut, also zum Beispiel jetzt Spanien, Italien, auch Griechenland. Ich meine, aus diesen Ländern sieht man immer in solchen Kriegsgebieten junge Journalisten und Journalistinnen. Warum schaffen das die Spanier? Warum schaffen das? Von den Franzosen, von den Engländern, von den Amerikanern muss man gar nicht reden. Oder? Die haben immer ihre Leute dort, auch die Deutschen mittlerweile. Aber wir Schweizer sind hier einfach zu fähig wahrscheinlich. Niemand will Entscheidungen treffen, niemand will sich unbeliebt machen. Ich meine, das kann in die Hose gehen, so eine Entscheidung, oder? Aber es wird ja niemand gezwungen, dort anzugehen. Das sind ja alles Freiwillige. Mhm. Wenn mir etwas passiert, dann mit dem rechne ich und dann ist es halt so.
Gut, aber du sagst ja, man kann sich ein Bild vor Ort machen und das ist viel besser als andere, aber ist es nicht auch immer die Frustperspektive, die man damit überkommt?
Ja, für das hat man eben den Bildschirm. Man geht ja nicht ohne, man ist ja nicht abgehängt von allen anderen Informationsquellen, die man hat. Aber meine Erfahrung ist ganz klar, wenn man sich nur auf das verlässt, was man auf Telegram sieht, auf Instagram, dann hat man eine absolut einseitige Sicht der Dinge.
Mhm. Letzte Woche Preisverleihung Journalist des Jahres. In der Kategorie Reporter hast du einen zweiten Platz bekommen. Herzliche Gratulation.
Danke.
Gewinner war Lucia Tschirki. Wo, glaube ich, nie an irgendeiner Form war, oder?
Ich weiß es nicht so genau. Sie ist am Anfang des Krieges war sie gerade noch in der Nähe von Kiew.
Und dann ist sie gerade wieder ausgereist?
Dann hat sie, ich weiß nicht, ob sie müssen ausreisen. Aber das ist natürlich dort so ein bisschen...
Aber sie kommt am Fernsehen. Und darum hat sie mehr Stimmen gemacht als du. Was meinst du? Und sie macht das ja gut, wenn sie vor der Kamera steht.
Yeah,
also. Aber richtig, so wie auch die Reporter von CNN, die zum Teil mitten wirklich im Feuer drin sind und wo man sieht, muss nicht unbedingt sein. Aber gleich, aber auch du bist ja da ziemlich eben näher herangegangen, um herauszufinden, was passiert. Das ist sie mit Sicherheit nicht gewesen.
Aber sie schafft fürs SRF. Und da gibt's natürlich.
Was heisst das?
Das heisst, dass man ihr nicht die Möglichkeiten gibt oder ihr verbietet. Ich meine, da gibt's es gibt ganz klare Regeln und es redet immer, es redet nicht nur einer mit, sondern es reden ganz viele Köche verderben eben den Brei. Und ich weiss nicht, wie Lucia das selber gesehen hat. Ich kenne sie von früher, wie sie noch in Winterthur als freie Journalistin recherchiert hat, auch unter den Islamisten. Da war sie sehr mutig gewesen und sie hat Sachen herausgefunden, die in meinen Augen wegweisend gewesen. Also Lucia Tschirki ist sicher eine sehr gute Journalistin. Ich glaube, dass man sie ein bisschen behindert hat. Oder? Dann hat sie von Warschau aus berichtet und gehört sich auch so aus der Schweiz. Und sie ist schwanger, das ist ja irgendwie auch klar, dass man in der
Schwangerschaft nicht unbedingt... schicken, ja.
Gut, das ist halt die Frage, ob das SRF so flexibel ist, dass man dann jemand anders schickt.
Und die Antwort von dir dazu?
Ja, das sehen wir jetzt. Also ob jetzt jemand anders geschickt wird. Ich meine, es ist ja logisch, dass man das machen muss.
Also, ich würde sagen, dein zweiter Preis ist für mich ein erster Preis. Jetzt gehst du wieder. Habt Sorge, komm gesund heim und wir werden sicher hören, wir werden sicher eine Sendung machen in dem Monat, wo du da bist. Danke dir vielmals und alles Gute. Was ist der letzte Titel?
«The Happy Woman Cries» von Sophie Selmani.
Okay, und warum hast du das ausgesucht?
Das gefällt mir einfach.
Das gefällt mir. Das ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Take us out sometimes.
beste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.